Martins Sondertag. Was Gutes zum Sonntag.
Wieder heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zu einem Sondertag. Und ich freue mich, dass Sie diesen Podcast aufrufen. Das Thema der heutigen Ausgabe steht auch auf dem kirchlichen Kalender. Am Sonntag nach Dreikönig, also nach Abschluss der Weihnachtszeit, wird das Fest der Taufe Jesu gefeiert. Das Thema Taufe also. Und wie ich so beobachte, tut sich da etwas auch in unserem Land. Denn es ist nicht mehr so selbstverständlich, dass katholische Eltern ihr Kind auch taufen lassen. Früher, so hört man, ging es ja nicht schnell genug. Manchmal wurde sogar während der Geburt noch getauft, das Kind sollte schließlich nicht in die Hölle kommen. Inzwischen lassen sich junge Eltern ruhig etwas Zeit, Monate, vielleicht auch ein Jahr, und manche lassen es gleich bleiben. Ist das dann schlimm? Zum Thema Taufe habe ich heute sozusagen einen landesweit wirkenden und sehr geschätzten Seelsorger eingeladen. Toni Fjung, vor bald 70 Jahren im Gardertal geboren, ist seit 45 Jahren Priester. Vielen in unserem Land ist er aus seiner Zeit als Jugend- und später Familienseelsorger bekannt. Sehr gefragt ist Toni Fjung als Priester bei Trauungen. Hunderte Paare in unserem Land haben sich vor ihm das Ja-Wort gegeben und sich von seinen inspirierenden Worten Wertvolles für das Eheleben mitgenommen. Viele junge Eltern haben dann wahrscheinlich auch um die Taufe ihres Kindes nachgefragt. Und darüber wollen wir heute reden. Lieber Toni, danke, dass du dir die Zeit nimmst für den Sondertag, und gleich zur ersten Frage. Aus deinen Beobachtungen, gehen die Zeiten zu Ende, in denen wirklich jedes Kind in unserem Land getauft wurde?
Ja, diese Zeiten sind schon zu Ende gegangen. Es gibt tatsächlich immer mehr Paare, Eltern, die sich nicht für eine Taufe entscheiden. Das hat zu tun mit ihrer Lebensführung, mit ihrem Zugang zum Glauben und manchmal auch der kritische Zugang zur Kirche. Ich denke, heutzutage die Entscheidung für eine Taufe ist etwas, was mit der persönlichen Überzeugung zu tun hat. Vor allem auch die Authentizität ist wichtig. Natürlich, ein Kind wird immer in eine Gemeinschaft, in eine Großfamilie auch hineingeboren, und da reden viele mit. Ich merke, oft sind auch die Großeltern oder die Eltern, die manchmal ein bisschen sozusagen schieben und nachfragen, lasst doch euer Kind taufen, wann seid ihr so weit? Nein, man kann ja nicht ein Kind nicht taufen lassen, und diese Überlegungen kommen dann schon auch. Aber letztlich sind dann doch die Eltern, die ihr Kind taufen lassen, aber oft auch so mit dem Gefühl, ein Segen, das tut gut, und warum nicht ein Kind auch segnen lassen. Was die Bedeutung der Taufe letztlich auch sein kann, da wird manchmal schon weit diskutiert.
Also eine Taufe ist natürlich mehr als ein Segen für das Kind und eine Familienfeier, wo man sozusagen die Geburt des Nachwuchses nachfeiert, oder?
Ja, natürlich. Ich will das eine gegen das andere nicht ausspielen, denn zum Geschenk des Kindes gehört auch das Fest, das man feiert, dass ein Kind spürt, ich bin willkommen, und dass ein Kind spürt, ich bin nicht allein. Es ist auch das, was ich bei der Taufe zum Beispiel anspreche, die Verantwortung aller, die irgendwie einen Bezug zum Kind haben. Aber die große Entscheidung kircheseits ist schon die, wollen wir einen Weg des Glaubens, nicht nur ein Weg der Liebe, oder machen wir es umgekehrt, ist der Weg der Liebe auch ein Weg des Glaubens, wo das Kind irgendwann einmal den christlichen Glauben kennenlernt, wo der Kind langsam hineinwächst in die Rituale, in die Hoffnung, die wir als Christen tragen. Und da sind zunächst die Eltern gefragt. Die Eltern sind ja da, die entweder einen Zugang zum Glauben haben oder letztendlich auch zur Kirche oder nicht. Dann kommt der nächste Schritt. Wenn dem so ist, dann soll das Kind auch diesen Weg mit den Eltern mitgehen. Und da braucht es noch viel, viel Diskussion.
Wenn es also bei den Eltern diese Grundvoraussetzung fehlt, dass sie sagen, ich möchte mein Kind auch religiös erziehen, es in den Glauben hineinwachsen lassen, dann sagst du auch, ja, dann lass es lieber bleiben, vielleicht entscheidet sich's später als erwachsener Mensch.
Also ich tue sicher nicht drängen, und ich komme auch nicht her und konfrontiere sie so frontal. Ich lasse natürlich die Eltern nachdenken, was bedeutet das für euch. Ich frage die Eltern auch, ist das jetzt stimmig, ist der Glaube irgendwie etwas Tragendes? Und ich muss auch feststellen, dass manche Eltern durch das Kind den Glauben neu entdecken. mit einem Kind als Geschenk entsteht ja viel Glück und viel Dankbarkeit. Immer mehr, dass die Eltern mir erzählen, ich bin so dankbar, das Kind ist gesund, wir haben ein Kind geschenkt bekommen. Und dann kommen sie dann aber auch an die Grenzen. Sie spüren, ich kann zwar vieles tun, dem Kind Heimat schenken, dem Kind auch nahe sein, schauen, dass das Kind gut aufwächst und gesund bleibt, aber dann merken sie bald, alles können sie nicht. Der Glaube kann entlasten. Und ich tue recht gern den Glauben mit Vertrauen verbinden. Das, was ein Kind ganz tief braucht, das Vertrauen der Eltern zu spüren, die Eltern vertrauen dem Kind. Denn es kommt immer mehr auch der Punkt, wo sie das Kind gehen lassen müssen. Und Vertrauen kann ich, wenn ich einen tieferen Glauben habe, eines Gottes, das in seinem großen Geheimnis einfach über alles steht. Und dieser Gott ist ja zugewandt mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, mit seinem Segen. Und dieses Vertrauen können in einem Gott entlastet die Eltern. Und das ist das, was ich den Eltern wünsche.
Also du glaubst, dass auch ein Kind, das von mir aus mit 2 Monaten getauft wird oder so, dass das irgendwie auch mitbekommt, da ist etwas Besonderes passiert, oder?
Ja, Kinder sind sehr empfindlich und wir wissen ja mittlerweile aus der pränatalen Erfahrung, dass dort schon ein Kind spürt, wo wächst das Kind, wo kommt das Kind hin. Und die Atmosphäre, wo ein Kind hineingeboren wird, hat ja eine ganz wichtige Bedeutung. Bevor man die Sprache entdeckt, bevor man spricht. Und das ist eine Parallele zum Glauben. Die Spiritualität ist ja schon längst da, bevor man sie zur Sprache bringt. Das hat mit einer Haltung zu tun, mit Achtung, Respekt, Vertrauen, Zuversicht, auch durchhalten können. Das sind alles Werte, die ich im spirituellen Bereich sehe. Und wenn die dann noch später benannt werden, so wie beim Kind, dann bekommt es noch eine tiefere Kraft und auch eine tiefere Form.
Also wenn ich dich richtig verstehe, dann ist die Taufe durchaus etwas, was ich dem Kind fürs Leben mitgebe, auch wenn es schon im Babyalter, wenn schon im Babyalter getauft wird.
In diesem Sinne schon. Und es ist ein bisschen auch das, was die Theologie schon immer wieder so mitgetragen hat, wenn die Theologie von Gnade spricht. Gnade ist ein sehr theologisches Wort, nicht immer verstanden. Ich würde die Gnade einfach so übersetzen mit der Liebe Gottes, die schon da ist, bevor ich sie mir verdienen muss. Und ein Kind, das erfährt, ich bin willkommen, ich bin geliebt, ohne Wenn und Aber. Also es ist nicht eine Liebe, die ich mir verdienen muss, sondern die ist einfach da. Ein solches Kind kommt natürlich mit ganz starken Ressourcen ins Leben hinein. Und der Glaube kann das vermitteln durch das, was eben im Alltag passiert.
Mhm. Du hast vorhin ja schon die Generation, die ältere Generation angesprochen, vielleicht die Großeltern und so. Da ist immer noch die Angst verbreitet, ein Kind, das nicht getauft ist, das kommt möglicherweise in die Hölle, weil früher war ja so die Anschauung extra Ecclesia nulla salus, also wer nicht durch die Taufe in die Kirche aufgenommen wird, der verfehlt das Heil, der kann es nicht erlangen. Was sagst du, theologisch gesehen, ist diese Angst? Sie ist verbreitet, ist sie auch begründet?
Ja, diese Angst, Gott sei Dank, hat das Zweite Vatikanische Konzil damit aufgeräumt. Und Gott sei Dank auch dann Papst Benedikt ganz mit dem Limbus. Es gab ja so diesen Zustand zwischen Fegfeuer und Himmel, also wo man nicht genau gewusst hat, was passiert mit diesen Kindern, die nicht getauft sind. Dann hat man den Begriff Limbus geprägt. Papst Benedikt hat damit sozusagen aufgeräumt. Ich bin sehr froh, denn was kann ein Kind dafür, wenn das Leben nicht geschenkt ist, dass ein Kind stirbt, bevor es überhaupt im Leben noch irgendwas erlebt oder getan hat und dass nicht ein solches Kind nicht in Gottes Liebe aufgefangen wird. Also diese Theologie habe ich nie verstanden. Dass noch Relikte dieses Denkens da sind, besonders bei älteren Menschen, das merke ich schon. Und das hat man ihnen so eingedrillt und diese Angst vor dem Sterben eines Kindes, was ungetauft ist, diese war schon sehr prägt. Und aus diesem heraus haben sich dann auch verschiedene Rituale entwickelt. Zum Beispiel, wenn ich weiß, dass man Kinder nach Trends getragen hat, noch einmal in der Hoffnung, dass da irgendwas noch möglich ist, so eine Art Nachtaufe zu geben, um dem Kind das Heil zu ermöglichen. Da merkt man, wie viel Leid leider auch durch die Kirche da provoziert worden ist. Und die Leidtragenden waren dann vor allem die Mütter, gerade in einer Zeit, wo die Kindessterblichkeit sehr hoch war.
Mhm. Man hat also hier den Menschen Schuld eingeredet gewissermaßen, obwohl sie damit da wenig machen können in einer solchen Situation.
Ja, das ist die Theologie der Erbsünde, die vor allem auch Augustinus sehr stark geprägt hat und die Kirche damit geprägt hat. Die Erbsünde, die Erbschuld, die jedes Kind mit sich ins Leben hineinbringt. Und es ist ein Thema der Theologie unserer Zeit, wo ich merke, da kommt die Kinder auch nicht, die Kirche auch nicht weiter. Es ist der Umgang mit der Schuld. Man hat immer schon die Taufe mit Versöhnung verbunden oder mit Reinwaschung verbunden, so wie ein Reinwaschungsritual. Das war auch schon in der vorchristlichen Zeit. Und diesen Gedanken der Befreiung, der Erlösung war immer schon mit der Taufe verbunden, schon zur Zeit Christi. Aber dann ist es noch viel zu stark geprägt worden durch Augustinus in moralischer Sicht. Das ist nicht eine Hilfe, denn die, würde ich sagen, das Christentum ist nicht eine moralische Religion. Das Christentum ist eine Heilsreligion, eine Religion der Befreiung, eine Religion der Liebe Gottes, wo man nicht den Menschen Angst machen muss, vor allem nicht durch moralische Vorschriften, die letztlich nicht Heil bewirken.
Noch ein anderes Thema möchte ich kurz anschneiden. Es gibt ja oft die Überlegung, sollte man die Taufe nicht lieber im Erwachsenenalter spenden? Es gibt ja bei uns auch, jedes Jahr gibt es auch Erwachsenentaufen. Das sind zum Beispiel Menschen aus anderen Ländern, die hier bei uns eingewandert sind, die noch nicht getauft sind, die einen Vorbereitungsweg machen und dann, glaube ich, sehr bewusst und mit großer Freude zur Taufe gehen. Was sagst du dazu? Ist das sinnvoll?
Ja, ich muss sagen, ich habe selber Erwachsenentaufen vorgenommen und ich habe auch größere Kinder getauft, kurz vor der Kommunion. Das hat mich schon sehr berührt. Ich habe da einfach erlebt, wie die beteiligten Täuflinge einfach mit Freude da diese Feier erlebt haben und wie man auch mit den Täuflingen in dem Moment, ob jetzt größere Kinder oder auch Erwachsene, noch einmal die Auseinandersetzung und die Bedeutung der Taufe reflektieren kann und die Zeichenhandlung in der Taufe selbst, das ist schon was Wirksames. Ich halte für eine sehr gute Möglichkeit, gerade auch die Erwachsenentaufe auf alle Fälle zu überlegen. Und vor allem auch diesen Weg, den die Erwachsenen dann als Vorbereitung gehen, als eine große Chance zu sehen. Ich bin gespannt, was in Zukunft passiert, ob man mehr in dieser Richtung auch noch macht oder ob da in dieser Richtung mehr entwickelt wird. Ich erlebe das bei allen Sakramenten noch einmal, wir viel mehr schauen müssen, was Sakramenten enthalten oder die Botschaft, die die Kirche damit vermittelt, dass das verstanden wird von den betroffenen Menschen. Ich merke, das Verständnis, das tiefste Verständnis fehlt bei ganz vielen Menschen und da haben wir noch schon sehr vieles zu tun. Und bezüglich Erwachsenentaufe, ich hatte mal das Glück, dass ein Paar, sie haben sich verliebt, die Frau war nicht getauft und sie wollte aber sich taufen lassen. Und sie sind dann fast ein Jahr lang zu mir gekommen als Vorbereitung. Der Mann mit, immer mit. Es war so eine schöne Zeit. Natürlich dann bei der Taufe war er auch der Taufpate. Ein Jahr später haben sie dann geheiratet. Also für mich war das schon berührend. Und wir werden sehen, weil ja immer mehr jetzt tatsächlich Eltern die Frage stellen, ja, wir wollen nicht entscheiden, ob wir unser Kind taufen, das dann das Kind entscheiden. Das muss man schauen, wie sich das entwickelt. Und zu dieser Frage will ich schon auch sagen, das Kind kann aber auch nicht in einem religiösen Niemandsland aufwachsen. Das Kind ist immer geprägt, auch wenn das Kind nicht getauft ist. Wie leben die Eltern, wie leben die Nachbarn? Gibt es Rituale, religiöse, die gepflegt werden? Und die kann man nicht erst anfangen mit 10 Jahren, die muss man schon gleich anfangen. Und da entsteht auch die religiöse Bereitschaft, eben den christlichen Weg zu gehen. Und deshalb glaube ich, das ist ein bisschen eine ambivalente Frage.
Wenn du eine Prognose wagst, geht es auch bei uns langsam so in Richtung nicht mehr taufen, Erwachsenentaufe, also die bewusstere Taufe, nicht mehr so die Familienfeier, die halt abgehalten wird mit allem drum und dran.
Was ich schon beobachte, auch bei uns, vielleicht viel mehr als in Deutschland und in Österreich, kommen diese freien Formen, also diese sogenannte freie Formen der Taufe, die manchmal auch Willkommensfeier gesehen wird, oder auch die freien Trauungen, die freien Begräbnisse. Das nimmt zu und da sind wir sicher herausgefordert, auch was machen wir als Kirche? Ich würde auch hier überlegen, können wir nicht auch so ein Zwischenangebot als Kirche machen? Die Kirche kennt jetzt die Lösung alles oder nichts. Entweder ist es sakramental oder es ist nicht. Ich kenne auch die Begründung, die ist meistens die, dass man sagt, ja, das könnte Simulatio sein. Man könnte vortäuschen, es wäre eine Taufe oder eine Trauung und dabei ist es nicht. Ich glaube, wir müssen die Menschen ernst nehmen und informieren und begleiten, dann verstehen sie schon, was sie da feiern. Und ich könnte mir gut vorstellen, beispielsweise, dass man eine Taufe aufteilt, dass es zu Beginn mit dem Kind eine Feier ist des Willkommens in einer Gemeinschaft und des Dankes und der Bitte, später dann der nächste Schritt und irgendwann einmal, wenn das Kind selber mit den Eltern, mit der Familie den Weg geht, dann die Taufe selbst. Warum sollte nicht diese Möglichkeit sein? Die deutschen Bischöfe haben ja in diese Richtung schon etwas angedacht, dass es zu Beginn, also der erste Teil der Taufe kann man zu Beginn machen, so bis zum Hören auf das Wort Gottes und der zweite Teil später.
Mhm. Du hast also diese freien Formen angesprochen, wo die also freie Taufe, Willkommensfeiern bei der Eheschließung unter anderem und so. Aber das sind dann nicht mehr gültige Sakramente natürlich.
Die sind nicht Sakramente, die sind Feiern. Manchmal ist es eine Art Segensfeier oder eine Dankesfeier oder eine Bittensfeier. Es gibt auch dort sehr viele religiöse Elemente. Es sind ja auch Männer und Frauen, die diese freien, die diese Feier leiten, die selber Theologen sind. Also sie bringen schöne Gedanken, schöne Texte, aber es ist nicht eine Verbindung zur Kirche und es ist auch nicht sakramental, so wie die Kirche sich das vorstellt.
Und du hast gesagt, da könnte vielleicht die Kirche etwas herwärts schauen, oder?
Ja, ich denke schon. Also sie würde nicht sozusagen alles, jetzt bringen sie einmal so, den anderen überlassen. Die Kirche hat doch so viele Schätze. Die sollten doch gepflegt werden und Formen gefunden werden, dass man Menschen hineinführt. Man könnte es auch im weiten Sinne Katechumenat nennen, wie man es auch nennen will, wo man die Menschen hinführt, dass sie dann zur endgültigen Entscheidung kommen. Einer sakramentalen Form. Also diese Zwischenformen müssten meines Erachtens gepflegt werden. Natürlich kann es sein, dass dann unterwegs manche sich zurückziehen, aber das ist dann überall so. Ich merke, wenn es um die Priesterweihe geht oder die Aufnahme in einer Ordensgemeinschaft, das ist auch ein Weg. Man kommt nicht sofort hinein in die Gemeinschaft. Es gibt ja die zeitliche Profess zum Beispiel in einer Ordensgemeinschaft und dann irgendwann einmal die ewigen Profess. Warum kann es nicht so auch sein bei manchen sakramentalen Formen, die wir dann vorbereiten?
Die Taufe, glaube ich, hängt auch viel davon ab, ob ein junges Ehepaar noch einen Priester persönlich kennt oder irgendwo zumindest weiß, wo der eigene Pfarrer ist, was heute ja bei Sie macht, Pfarreien, die einen Pfarrer zu betreuen hat, nicht mehr so einfach ist. Da geht einfach der Kontakt verloren. Wie siehst du diese Situation?
Ja, das ist vielleicht eines der Hauptprobleme. Mir fällt es auf bei der Ehevorbereitung, wenn ich die Paare frage, wer der Pfarrer ist, ich würde sagen, 90% wissen nicht, wie der Pfarrer heißt und wer er ist. Das ist das, was mir am meisten leid tut, dass dieser Kontakt fehlt, denn letztlich auch der christliche Glaube lebt über Beziehungen. Eine Beziehung, die man selber pflegt zu Menschen, die dich begleiten und dann natürlich die Beziehung zu Gott, die Beziehung zum Glauben. Wenn die Beziehung nicht da ist, dann kann kein Glaube oder keine schöne Form, ritualisierte Form des Glaubens entwickeln. Und das ist von mir aus das größte Problem unserer Zeit. Wer hält den Kontakt und wer begleitet diese Menschen? Ich merke auch in meiner Person, es sind immer wieder Menschen, die zu mir kommen, die schon einmal bei mir waren, sei es in der Beratung, in der Begleitung oder eben dann bei der Heirat und natürlich dann durch die Taufe oder bis hin dann, wenn ein Todesfall ist, wo sie sagen, ah, wir könnten ja zum Toni gehen, kommt halt dann. Also sie suchen das Vertraute, das, was sie kennen und da kann man wieder das sofort aufgreifen und ein Stück begleiten. Das ist eine große Frage unserer Zeit, die Begleitung.
Hast du da eine Antwort auch auf diese Frage oder sagt man da, ja, geht's halt, wie es geht und eher den Bach hinunter?
Nein, es darf nicht so gehen, wie es geht. Also wir müssen einfach die Verantwortung teilen. Und der Ansatz ist ja da, dass zwischen Priestern und Laien viel mehr sich die Bereiche geteilt werden können. Es ist der Ansatz, auch die Erfahrung schon da. Und da haben wir noch einiges zu tun. Die Pfarrer, die meisten haben eh schon gelernt, dass man die Freude und den Schmerz teilen kann. Und so auch die Verantwortung in der Begleitung von Menschen. Es in diese Richtung kann man schon machen. Wir haben gute Menschen und auch vorbereitete Menschen, Laien oder Priester oder Menschen, die aus der Alltagserfahrung kommen, die Kontakt halten können zu anderen Glaubenden. Ich denke halt so, wie es in der Urgemeinde war.
Mhm. Ja, ich merke aber auch aus eigenen Beobachtungen in der Pfarrei, wenn man Laien Verantwortung gibt, sie wollen ja. Aber Laien sind halt oft auch berufstätig, haben Familie, haben vielleicht Angehörige zu pflegen. Also sie sind nicht so ständig verfügbar, wie ein Priester sein kann. Nicht? Also ist das dann wirklich ein Weg in die Zukunft? Müssen wir da nicht auch Hauptamtliche haben in Zukunft?
Hauptamtliche ist sicher auch ein ganz wichtiges Thema. Was ich gemerkt habe bei den Laien, wichtig ist, dass man sie nicht als Backesel betrachtet. Jetzt machst du das, jetzt machst du Sondere Ano und das Ano, dass sie klare Bereiche haben, die sie dann annehmen können oder dann irgendwann einmal auch abgeben, dass sie nicht zu viel haben, dass man ihnen Wertschätzung zeigt und dass sie auch spüren, wo ist ihr Platz, auch in der Verantwortung. Das gehört grundsätzlich. Das andere Thema, das du angesprochen hast, die Laien als Hauptamtliche, ich würde sagen, ja natürlich. Ich tue nochmal jetzt einen Blick hinüber zu den freien Formen. Ich weiß, dass Menschen, die freie Trauungen oder freie Willkommensfeiern gestalten, die lassen sich ganz schön bezahlen. Und scheinbar sind Leute bereit, für diese Feier zu bezahlen. Ich will jetzt dieses Thema jetzt nicht jetzt so zentralisieren, aber wenn ein Dienst wertvoll ist, dann werden Menschen dafür auch etwas geben, etwas zahlen. Und vielleicht müssen wir auch ein bisschen von dem Denken weggehen, dass ich schon manchmal erlebe, dass viele meinen, ja, wenn ich jetzt in die Kirche gehe, wenn ich jetzt das Sakrament spenden lasse, dann mache ich dem Pfarrer oder dem lieben Gott einen Gefallen. Ich würde anders. Du bekommst ja etwas. Und wenn du jetzt durch die Feier der Sakramente, durch die Feier irgendeiner anderen Anlasses, du bekommst etwas dafür und dafür kannst du auch was geben. Denn du sagst, das ist mir wertvoll. Und manchmal staune ich schon, für was es Gelder alles gibt und eben auch nicht. Und ich kann mir vorstellen, eine Pfarrei oder eine Glaubensgruppe, die sagt, na, wir brauchen da jemand. Wir wollen feiern, wir wollen unsere Rituale und Riten feiern. Dafür bekommen wir dann schon die Mittel. Mhm.
Ja, Toni, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift, aber ich möchte doch einmal noch kurz zur Ausgangsfrage zurückkommen. Also ist es schlimm, wenn ein Kind nicht getauft wird?
Ja, was ist denn schlimm? Es hängt immer mit deiner Lebensentscheidung und mit deiner Lebenseinstellung. Schlimm würde ich sagen, ist es, wenn jemand sagt, ich finde im Leben keinen Sinn mehr und der Glaube, der christliche Glaube bedeutet mir gar nichts. Oder es ist eine schlechte Erfahrung, die jemand gemacht hat mit Glaube und Kirche. Das ist schlimm. Wenn ein Mensch den Glauben entdeckt hat und auch erlebt, dass aus dem Glauben heraus und vor allem aus der guten Nachricht, der frohen Botschaft des Evangeliums, eine Lebenseinstellung so gestalten kann, dass er sagen kann, das tut mir gut, dann ist es ja ein Geschenk und dann wird es automatisch dann auch den nächsten Schritt geben. Und meine Aufgabe sehe ich besonders bei jenen Eltern, die Kinder bekommen, zunächst aufzufangen, dort, wo sie stehen. Natürlich, sie sollen und möchten begleitet werden. Nicht aufdringlich, aber ich würde sagen, ganz nach dem Evangelium, geht in alle Welt und verkündet die gute Nachricht der Liebe Gottes. Das ist unsere Aufgabe jener, die schon davon überzeugt sind. Und da kann man auch Menschen anstecken oder einladen oder bestärken auf dem Weg. Und dann entscheiden müssen immer die Eltern selber. Denn sie gehen ja dann auch den Weg und die finden es auch gut, diese erste Verantwortung bei den Eltern zu sehen. Davon spricht ja auch das Zweite Vatikanische Konzil. Die ersten Seelsorger der Kinder sind immer die Eltern. Nicht im Sinne jetzt, Thema all ihnen die Verantwortung geben. Na, da müssen wir aber sie begleiten. Und das ist die nächste Verantwortung einer Pfarrei, Eltern zu begleiten, damit sie ihre Kinder in der Liebe und im Glauben und in der, ja, in der Haltung des Evangeliums ins Leben begleiten und den Glauben als Ressource, als Kraft sehen. Denn ich bin schon der Meinung, der christliche Glaube hat eine schöne Botschaft. Es ist die Botschaft der Liebe, der Solidarität, des Lebens nach dem Leben, des Lichtes, das stärker ist als die Dunkelheit und dass das Leben einen Sinn macht und dass das Leben ein Geschenk ist. Das kann man dann schon feiern.
Ja, Toni, ich glaube, das waren würdige Schlussworte. Du hast vorhin ein interessantes Thema angesprochen und ich werde dich dazu noch einmal zum Podcast einladen. Das sind nämlich diese freien Feiern, freie Trauungen und so weiter, die ja stark im Trend liegen. Diese Einladung spreche ich jetzt schon aus. Und verbunden mit einem Dank, lieber Toni, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dir Gedanken gemacht hast zu diesem Thema. Und ich wünsche dir dann ein gutes Jahr noch, alles Gute auch im neuen Lebensjahrzehnt, das du ja in diesem Jahr auch beginnen wirst.
Ich bedanke mich auch und ich freue mich immer wieder, mit dir Gespräche zu führen.
Schön, dass Sie noch dabei sind und mit mir kurz in der Kirche vorbeischauen. Dort wird heute das Evangelium von der Taufe Jesu vorgelesen. Die Handlung ist schnell erzählt. Johannes der Täufer ruft die Menschen auf, ihr Leben radikal zu ändern, denn eine neue Zeit bricht an. Als äußeres Zeichen für diese Umkehr lassen sich viele Menschen taufen, darunter eben auch Jesus. Der Evangelist Lukas erzählt dann, dass sich bei dieser Szene im Wasser des Jordan der Himmel über Jesus öffnet und eine Stimme verkündet, dass hier der Sohn Gottes mitten unter den Menschen steht. Ja, und bei diesen Sätzen, da kommt mir der Gedanke, unser Johannes der Täufer könnte nachher beide Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Ja, wie konnte ich denn nicht mitkriegen, dass da Jesus in der langen Reihe der Leute stand und ich ihn getauft habe? Genau der Messias, den ich den Menschen ja seit Jahr und Tag ankündige. Ja, Johannes der Täufer steht mittendrin und doch irgendwie daneben. Dass sich bei einer seiner vielen Taufen urplötzlich der Himmel auftut und der lange erwartete Messias und Retter vor ihm im Wasser steht, das kriegt er nicht mit. Dafür fehlt ihm der Durchblick. Aber wie ist es mit uns und mit der langen Reihe der Menschen und Ereignisse, die täglich vor uns anstehen und vorbeiziehen? An Jesus Christus als den Messias glauben bedeutet doch, in dem, was täglich so rund um uns und mit uns geschieht und mir begegnet, da ereignet sich bereits Gottes neue Welt. Das unterstreicht auch der Satz im Evangelium, du bist mein geliebter Sohn. In diesen Worten klingt der alttestamentliche Psalm an, mit dem ein neuer König eingesetzt wird. Für uns bedeutet dies, die leise, sanfte Regierung Gottes, seine Königsherrschaft in der Welt, hat mit Jesus Christus begonnen. Und wir sollten sie mit Hoffnung und Freude wahrnehmen und uns bewusst sein, dass der Himmel bereits offen steht. So einen Lichtblick aus dem offenen Himmel, das wünsche ich Ihnen auch am heutigen Sonntag. Mit Dank für Ihr Interesse, mit der Bitte, diesen Podcast weiter zu empfehlen und mit der Vorfreude darauf, wenn Sie am kommenden Sonntag wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören.
Martins Sondertag. Was Gutes zum Sonntag.